geht's? Hallo. Körpererweiterung. Wiederholen wir kurz, wo wir da waren letztes Mal. Wir haben einfach mehrere Körper, die liegen ineinander. Mindestens zwei brauchen wir, damit es interessant ist. L und K zum Beispiel. K ist ein Teilkörper von L. Wichtig ist dann immer mitzudenken, dass Teilkörper zu sein eben auch heißt, dass man die gleiche Null hat und das gleiche Einselement und so. Man hat eine Haufenweise Wörter. Erweiterungsgrad und was es heißt, dass Elemente aus dem großen Körper algebraisch sind über den kleinen oder transzendent. Und so. Wiederholen wir heute alles, immer dann, wenn es vorkommt. Jetzt möchte ich an den Gradsatz erinnern, den haben wir letztes Mal am Ende gezeigt. Im Gradsatz haben wir zwei Körpererweiterungen, quasi so übereinander. Erst kommt der kleine Körper K, dann darüber der etwas größere Körper L und ganz oben der große Körper A. Und dann kann man den Erweiterungsgrad von A über K ausrechnen, indem man die Erweiterungsgrade von L über K bzw. A über L ausrechnet und die dann multipliziert. Und wir haben auch jetzt verstanden, warum das so ist. Das liegt nämlich daran, dass man eine Basis für den ganz großen Körper über den ganz kleinen konstruieren kann aus Basen des mittleren Körpers über den kleinen und des großen Körpers über den mittleren. Das heißt, dass wir da eigentlich nur lineare Algebra machen. Wir müssen halt wissen, was der Erweiterungsgrad ist. Beim Erweiterungsgrad stellen wir uns den großen Körper als Vektorraum vor über den kleinen. Bei Vektorräumen hat man dann eine Basis und die Anzahl der Elemente in einer solchen Basis ist die Dimension des Vektorraums über dem Grundkörper. Und in unserem Fall nennen wir das dann Erweiterungsgrad, einfach um im Hinterkopf zu haben, der Vektorraum ist in Wirklichkeit selber auch ein Körper. Und manchmal werden wir unendliche Erweiterungsgrade sehen, aber ganz oft interessieren wir uns für endliche. Und dann ist sowas wie der Gradsatz halt besonders interessant. Da waren wir. Und jetzt gucken wir weiter. Denn eine der Fragen, die ich letztes Mal so aufgeworfen hatte, war ja, wenn ich jetzt anfange, ich habe also meinen Grundkörper K, bei dem alles passiert, und oben drüber ist irgendwie so ein großer Körper L, und jetzt schnappe ich mir zwei Elemente A und B, von denen ich irgendwie weiß, dass die algebraisch sind über dem Grundkörper. Kann ich dann irgendwie herausfinden, was mit der Summe ist oder mit dem Produkt oder so? Haben die algebraischen Elemente des großen Körpers über dem kleinen irgendeine Struktur? Und wenn ja, wie kann ich das sehen? Denn es macht einfach so gar keinen Spaß, immer nach Polynomen zu suchen, die nicht das Nullpolynom sind und das vorgegebene Element als Nullsteller haben. Das ist eine der Fragen, die wir jetzt unterwegs beantworten. Und der nächste Satz geht schon in die Richtung. Satz 5 hier, jede endliche Körpererweiterung ist algebraisch. Was steht da also? Wir wiederholen jetzt nochmal die ganzen Begriffe. So, ich fange an mit einer endlichen Erweiterung L über K. Heißt, K ist ein Teilkörper von L und der Erweiterungsgrad, den wir gerade wiederholt haben, ist endlich. Okay, das ist es, was es heißt, eine endliche Erweiterung zu sein. Und jetzt behaupten wir, dass diese Erweiterung dann automatisch algebraisch ist. Das heißt, jedes Element aus dem großen Körper L ist algebraisch über den kleinen Körper K. Sprich, wir finden ein Polynom aus Kx, was nicht das Nullpolynom ist und was das Element als Nullstelle hat. Für jedes Element aus L 1. Manchmal haben auch Leute das gleiche Minimalpolynom, das gleiche Polynom, von dem die Nullstelle sind. Das Wort Minimalpolynom wird nachher noch wichtig, das kommt auch noch. So, gucken wir, wie das geht. Satz 4. Fangen wir mit Notation an. Sei L mal K eine endliche Körpererweiterung. Und ab jetzt möchte ich Körpererweiterung mit KE begrüßen, wenn ich das so oft schreibe. Und dass der Erweiterungsgrad endlich ist, heißt, der Erweiterungsgrad ist eine natürliche Zahl. Der möchte ich jetzt einen Namen geben. Der Erweiterungsgrad ist nie 0, der ist immer mindestens 1. Also das ist wirklich eine Zahl aus n. Und das heißt jetzt, dass ich Elemente finden kann, sagen wir a1 bis an aus L, die eine Basis bilden für L über K, wenn wir L als Vektorraum auffassen über K. So was finde ich. So, jetzt müssen wir an die lineare Algebra denken. Wenn ich einen n-dimensionalen Vektorraum habe, über einem Körper K, und ich schnappe mir dann in diesem Vektorraum n plus 1 paarweise verschiedene Elemente. Was weiß ich dann über diese Elemente? Oder über die Menge, die diese Elemente bilden? Ja.
Sind linear.
Dankeschön, genau so ist es. Wenn ich eine n plus 1 elementige Menge habe in einem Vektorraum der Dimension n, dann ist das eine linear abhängige Menge. Und das heißt, dass es möglich ist, den Nullvektor aus diesen Elementen als Linearkombinationen zu kombinieren, und zwar so, dass die Koeffizienten nicht alle Null sind. So, das werden wir gleich ausnutzen. Also erste Feststellung. Insbesondere bilden je n plus 1 paarweise verschiedene Elemente aus L eine über K linear abhängige Menge im Sinne der linearen Algebra. Was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, die Erweiterung ist algebraisch. Ich muss mir also ein beliebiges Element aus L schnappen und zeigen, dass es algebraisch ist. Schnappen wir uns eins und nennen es A. Das heißt, ich möchte mir Potenzen von A angucken. Potenzen kann ich bilden. L ist ja ein Körper, das heißt, ich kann A mit sich selbst verknüpfen und fliegt nicht raus. Die erste Potenz ist A hoch 0, also 1. Dann kommt A Quadrat und so weiter. Und jetzt gibt es offensichtlich zwei Fälle. Das haben wir in dieser Vorlesung und in der Algebra 1 schon häufig gesehen, dass sowas passiert. Möglichkeit 1, ich bilde immer weiter Potenzen und es wiederholt sich nichts. So, kann erstmal theoretisch sein. Möglichkeit 2, das fängt irgendwann an, sich zu wiederholen. Dann gucken wir uns jetzt diese beiden, ne? Offensichtlich gibt es diese beiden Fälle. Manchmal ist es so einfach, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Beginnen wir mit dem ersten Fall, nämlich, dass sich das da irgendwo wiederholt. Dann finde ich also jetzt Exponenten, die nenne ich jetzt mal kurz m und k, die verschieden sind, aber so, dass a hoch m das gleiche ist wie a hoch k. Erster Fall. Machen wir den zuerst. Erster Fall. Es existieren k und m aus n so, dass die verschieden sind. Was wiederholt. Na, was mache ich dann? K und M sind ja verschieden, das heißt, ja, was ist los? Ach, da ist schon wieder. Danke. Danke fürs Bescheid sagen. Wenn K und M verschieden sind, dann ist das Polynom x hoch K minus x hoch M nicht das Nullpolynom. Stimmt's? Aber wenn ich A einsetze, kommt 0 raus. Super, fertig, A ist algebraisch. Gut. Achso, und das ist offensichtlich, also es ist nicht das Nullpolynom, das ist klar, aber es ist auch ein Polynom aus Kx, denn die Koeffizienten, die da stehen, die ich nicht hingeschrieben habe, sind die 1 des Körpers und die minus 1 des Körpers. Ne? Das ist auf jeden Fall im Grundkörper. Nicht das Nullpolynom. Und das ist jetzt ein Polynom, was A als Nullstelle hat. Und sowas haben wir gesucht. Wenn es das gibt, ist A algebraisch. Fertig im ersten Fall. Zweiter Fall. Das war der, wo das nicht passiert, wo also, wenn ich jetzt Potenzen von A bilde, da immer wieder neue Elemente rauskommen. Die sind paarweise verschieden. Dann schnappe ich
mir jetzt einfach genug davon, damit ich mit der Bemerkung da oben eine linear abhängige Menge bekomme über K.
Wie lange muss ich da laufen? Na, ich fange an bei 1, also a hoch 0, a Quadrat und so weiter. Bei a hoch n habe ich insgesamt n plus 1 paarweise verschiedene Elemente gefunden.
Das heißt, folgende Menge ist linear abhängig über K. 1, a Quadrat und so weiter bis a hoch n. Das sind n plus 1 Leute. Und jetzt kommt das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Wir benutzen jetzt eine Definition, so wie in der linearen Algebra. Es gibt eine Linearkombination aus diesen Leutchen für den Nullvektor. Der Nullvektor ist die 0 von L, was das gleiche ist wie die 0 von K, weil ja K ein Teilkörper von L ist. Aber so, dass die ganzen Koeffizienten daran in der Linearkombination nicht alle 0 sind. Dann schreiben wir uns so eine Kombination hin. Ich mache das mal ganz plakativ, so wie das bei mir in der linearen Algebra aussehen würde. Meine Koeffizienten heißen ganz oft Lambda. Dann Lambda 0, Lambda 1 bis Lambda n aus k. Nicht alle 0. Und so, dass die Kombination, die ich mit denen bauen kann, also Lambda 0 mal 1 plus Lambda 1 mal a und so weiter plus Lambda n mal a auf n. Dann sehen wir doch auch wieder Polynomen. Wenn ich nämlich Lambda 0 bis Lambda n als Koeffizienten nehme und das Polynom bilde Lambda 0 plus Lambda 1 mal x plus, plus Lambda n mal x hoch n, dann ist das ein Polynom, bei dem zumindest, wenn ich a einsetze, 0 rauskommt. Und ist es das Nullpolynom? Nö. Denn beim Nullpolynom sind alle Koeffizienten 0. Aber das sind sie ja nicht, das steht in der Formel. Also haben wir wieder ein Polynom gefunden, was es tut. Und die Koeffizienten kommen aus K, also ist offensichtlich das Polynom aus K jetzt. Wir haben vorher geklärt, dass es nur genau diese beiden Fälle gibt. In beiden haben wir ein Polynom gefunden, wie gewünscht, also ist A algebraisch und A war irgendwas aus L, also ist L über K algebraisch. Schön. Endliche Erweiterungen sind algebraisch. Gut.
Was passiert? Ups.
Nein.
Was passiert als nächstes?
Jetzt kommt ein Satz, der letztes Mal schon im Raum stand, mindestens am Ende, da hat mich jemand was gefragt, ich habe vergessen, was die Frage genau war, aber ich weiß, dass ich da sowas gesagt habe, wie, hey, das kommt noch, es wird noch einen Zusammenhang geben von dem Zeug, das wir gerade machen, zu dem, sagt man häufig, Körper der rationalen Funktion, also einem Quotientenkörper des Polynomrings Kx, wenn K wieder ein Körper ist, der da drin läuft. Und hier ist der Zusammenhang. Insbesondere unterscheiden wir jetzt, oder können wir in Zukunft unterscheiden, zwischen einfachen Erweiterungen, bei denen das Element, das man adjungiert, algebraisch ist, und solchen, bei denen das Element, was man adjungiert, transzendent ist. So, gucken wir jetzt also mal, was da los ist. Wir haben zwei Körper, K und L. L ist der große Körper. Und der soll so sein, dass er aus K entsteht, indem wir ein einzelnes Element adjungieren. Das ist also eine einfache Körpererweiterung. Da können wir uns jetzt schon vorstellen, wie die Elemente von L aussehen. Denn eine Basis muss jetzt ja irgendwie aus 1 und so Potenzen von A bestehen. Was anderes kann man da ja erstmal nicht bauen. Und jetzt gibt es zwei Fälle. Wenn nämlich A transzendent ist über K, sprich nicht algebraisch, dann ist dieser Erweiterungskörper L isomorph zu K in runden Klammern x. Und das ist ein Quotientenkörper des Polynomrings Kx. Man nennt das häufig Körper der rationalen Funktion. Was man sich da praktisch vorstellen kann, ist, dass man Polynome aus Kx nimmt und man darf quasi, dass man darf durch Polynome teilen, in dem Sinne, dass man mit dem Inversen multiplizieren darf, jedenfalls wenn das Polynom, was man da hat, nicht das Null ist. So, ich bilde also alle möglichen Quotienten von Polynomen P und Q, wobei Q aber nicht das Nullpolynom sein darf, P und Q kommen aus Kx. Auf die Art und Weise erhalten wir einen Quotientenkörper für den Ring Kx. Das kann man sofort sehen aufgrund der Konstruktion. Das ist ein Körper, das muss man dann vielleicht noch ausrechnen, aber das ist hier die Idee. Und dann ist der Erweiterungsgrad unendlich. Ja.
Das heißt, hier wird dann jetzt auch Polynom mit dem negativen Exponenten.
Ganz genau. Zum Beispiel ist das Inverse von x in dem Körper x hoch minus 1. Jetzt gibt es da plötzlich 1. Ja. Oder auch 1 durch x, je nachdem, wie man das eben schreiben will. Ganz genau. Also hier darf man dann mit den üblichen Rechenregeln für Potenzen alles auch auf Potenzen von x übertragen und bekommt einen Körper. Ja. Das ist der erste Fall. Das heißt, alle einfachen Erweiterungen mit einem transzendenten Element sehen gleich aus. Die haben alle die gleiche Struktur. Die können wir erstmal nicht unterscheiden. Es gibt aber noch einen anderen Fall, nämlich den, wo das Element, das wir adjungieren, algebraisch ist. Da passiert was anderes. Und da werden wir gleich sehr viel Informationen bekommen. Erstens finde ich nicht nur irgendein Polynom, was nicht Null ist und was A als Nullstelle hat aus Kx. Nein, ich finde sogar ein eindeutig bestimmtes normiertes, was das kann, mit kleinstmöglichem Grad. Das wird später das sogenannte Minimalpolynom. Und das kann extrem viel. Zum Beispiel sagt uns der Grad dieses Minimalpolynoms, wie groß der Erweiterungsgrad ist von L über K. Das ist was ganz Besonderes und in der Galois-Theorie benutzen wir das ständig, gefühlt in jeder Vorlesung fünfmal. Bei einer einfachen Erweiterung mit einem algebraischen Element ist der Erweiterungsgrad einfach der Grad des Minimalpolynoms. Das ist super. Das zeigen wir unter anderem, also die Existenz von so einem Polynom und was es mit dem Erweiterungsgrad zu tun hat, dass das irreduzibel ist. Und man weiß sogar noch mehr dann, dieser Körper L, den man da bekommt, dieser Erweiterungskörper, der ist isomorph zu Kx modulo P mal Kx, wobei P, das ist was später Minimalpolynom heißt. Da steckt ganz viel Algebra 1 drin. Das ist einer der Gründe, warum ich manchmal dann am Ende, so wie jetzt, am Ende des, so eines Wintersemesters sage, eigentlich sind die Vorlesungen Algebra 1 und Algebra 2 nur so eine Art Werbeveranstaltung und Vorbereitung für Galois-Theorie, weil man dann so viel wunderbares Zeug über Polynomringe braucht und eben so ein bisschen, was wir hier machen, so Anfänge von Körpererweiterung, ein bisschen Gruppentheorie. Nächste Woche mehr dazu. Es wird so sein, dass Sie dann einfach rauslaufen müssen, wenn Sie es nicht mehr aushalten. Ich werde Ihnen einfach erzählen, wie toll Galois-Theorie ist und wenn es zu viel ist, dann müssen Sie einfach gehen, mich hier stehen lassen. Fangen wir an, das zu beweisen. Wir fangen wieder mit so einer gemeinsamen Linie an, wir überlegen uns, wie die Erweiterung aussieht und machen eine Fallunterscheidung, je nachdem, ob A transzendent ist oder nicht. Das haben wir auch. Die erstmal für beide Fälle relevant ist, ist die, bei der ich mir Polynome hernehme aus Kx und dann immer dieses feste Element A einsetze. Dieses Element A, das wir uns ja am Anfang hergenommen haben, das so ist, dass man L aus K bekommt durch Adjunktion dieses einen Elements, das halten wir jetzt die ganze Zeit fest. Und wir können A in jedes Polynom aus Kx einsetzen. So. Je nachdem, ob A transzendent ist oder algebraisch, gibt es jetzt halt außer dem Nullpolynom noch mehr Polynome, von denen A eine Nullstelle ist oder nicht. Da wird später die Fallunterscheidung her. So, die Abbildung heißt Sigma, ist also einfach der Einsetzungshomomorphismus für A. Sei Sigma der Einsetzungshomomorphismus für A. Da muss ich gleich noch dazu sagen, auf welchen Polynomring ich mich beziehe. Ich meine jetzt Kx. Hinein nach L. Wir klären gleich, warum wir in L landen. Für alle Polynome aus Kx sei also Q abgebildet mit Sigma Q eingesetzt A. Warum landen wir in Na, L ist doch K tangiert A. Das heißt, immer, wenn ich ein Polynom mit Koeffizienten aus K nehme und da A einsetze, dann lande ich in diesem Körper, K tangiert A. Denn alles, was ich mache, ist, dass ich Potenzen von A bilde und die vielleicht noch mit irgendwelchen Elementen aus K verknüpfe und dann Summen davon bilde. All das passiert in diesem Körper, weil es ein Körper ist. Deswegen lande ich dort. So. Nächste Frage, was wissen wir über diese Abbildung? Wir können ja mal beginnen mit dem Fall, nee, noch nicht, ich möchte noch mehr Notation einführen. Einsetzungshomomorphismus, wie war das nochmal? Es ist egal, ob ich zuerst in Polynome einsetze und dann addiere oder umgekehrt und bei der Multiplikation auch. Das heißt, wir haben ja eine Verträglichkeit mit den Verknüpfungen im Polynom in Kx. Das ist wichtig und daraus folgt dann zum Beispiel, das folgt so viel, aber was möchte ich so sagen? Nee, ich habe zu viel gleichzeitig im Kopf. Ich führe erstmal eine Notation ein, die ich haben möchte. Das Bild von Sigma liegt in L und ist dann Teilring, weil Einsetzen ein Ringhomomorphismus ist. Das könnt ihr uns schon mal hernehmen. Das Bild M, also das Bild von Sigma, ist ein Teilring von L, weil Sigma ein Homomorphismus ist. Das Wort Homomorphismus ist hier wichtig, und zwar ein Ringhomomorphismus. Und wir können sogar hinschreiben, wie der aussieht. Ja, ich will eigentlich noch viel mehr sagen. Was will ich noch sagen? Es ist ein Teilring von L und nicht nur irgendeiner, sondern da liegt 0 drin. Denn ich könnte ja das Nullpolynom abbilden und egal, was ich einsetze, da kommt immer 0 raus. Und es liegt auch 1 drin, denn das konstante Polynom 1 des Körpers liegt da drin und egal, was ich da einsetze, da kommt immer 1 raus. Das heißt, das ist ein Teilring von L. Ich schreibe mal direkt noch mehr hin. Der 0 und 1 enthält, insbesondere ist es nicht der Nullring, denn da liegen mindestens 2 verschiedene Elemente drin. Und die überholen sich gerade alle gegenseitig. Was noch? Teilringe von Körpern sind immer Integritätsbereiche, weil Körper ja nullteilerfrei sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich weiß, dass da 1 drin liegt und ich also ein 1-Element habe, habe ich automatisch einen kommutativen Teilring mit 1, der nullteilerfrei ist, also Integritätsbereich. Gut, und nicht den Nullring, das ist auch noch wichtig. Das muss ich alles entschreiben. Der also ein Integritätsbereich von wegen Teilring eines Körpers, ein Integritätsbereich mit mindestens 2 Elementen ist. Und bevor die Kobolde in meinem Kopf jetzt total die Krise kriegen, ich muss es einfach jetzt schon mal sagen, dass es ein Integritätsbereich ist mit mindestens 2 Elementen, wird später wichtig, weil wir für diese Ringe Quotientenkörper haben. So, das kommt nachher. Das habe ich schon einmal gesagt, nachher sage ich das nochmal. Wir werden den jetzt noch ein bisschen näher untersuchen und wir wollen den Homomorphiesatz draufwerfen. Wir haben jetzt ja hier den Homomorphismus und wenn wir was von den Kern sagen können, dann können wir den Homomorphiesatz da draufwerfen für Ringe. Das heißt, im Beweis verwenden wir jetzt haufenweise Algebra 1. Wir müssen jetzt die ganze Zeit so ein bisschen so ein Montagsgefühl erzeugen und uns da an die Karte erinnern. Wir können M auch einigermaßen explizit hinschreiben, oder? Wir können ja mal gemeinsam überlegen, wie die Bilder aussehen. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Sigma abbilde, schnappe ich mir ein Polynom und setze A. Ich kriege also immer so Leute der Form. Ich kriege immer so Leute der Form. Potenzen von A mit irgendwelchen Vorfaktoren aus K aufsummiert. Aus all diesen Leuten besteht M. Schreibe ich auch nochmal hin. M ist die Menge aller möglichen, ja, ich schreibe mal wirklich so Linearkonnektionen hin. I läuft von 0 bis N. Dann habe ich irgendwelche Koeffizienten wie I, irgendwelche Potenzen von A, A und I. Und ich darf hier alle möglichen endlichen Summen bilden, das heißt n darf irgendwas aus n sein. Und diese bi, die kommen immer aus dem Körper. So sieht m aus.
So, was noch? Was ist los mit dem Kern von Sigma?
Über den wissen wir ganz viel. Der Kern eines Homomorphismus ist immer ein Ideal. Der Ring, über den wir hier reden, ist Kx. Das heißt, wir haben ein Ideal dieses Polynomrings. Und jetzt, so, bevor es wieder losgeht, wieder Algebra 1, die Montagsvorlesung. Was wissen wir über Polynomringe, über Körper? Was ist an denen besonders?
Ja, das ist jetzt so. Die Kobolde in meinem Kopf quatschen mich die ganze Zeit zu, dann müssen Sie jetzt antworten. Was wissen wir über Polynomringe, über Körper? Algebra 1, was haben wir da also gemacht? Kapitel 4 in der Algebra 1. Was war da so los? Polynomringe, Gradformel, Einsätzen, Gedöns.
Denken Sie an die Klassen von Ringen, die wir kennen. Was für verschiedene Arten von Ringen kennen wir? Und wo ordnen sich die Polynomringe da ein?
Das ist komisch, der falsche Wochentag, ne? Na gut, also was wir unter anderem gelernt haben, ist, dass Polynomringe über Integritätsbereichen selber Integritätsbereiche sind. Wir haben auch gelernt, dass Polynomringe über faktoriellen Ringen faktoriell sind und Polynomringe über Körpern sind euklidisch. Und als euklidische Normfunktion nimmt man, dass man jedes Polynom auf seinen Grad abbildet.
Ach stimmt, genau so war das. So, euklidischer Ring. Jetzt müssen wir weiter channeln. Euklidische Ringe sind Hauptidealringe, das heißt, wir wissen was über Ideale. Das heißt, wir wissen was über den Kern. So, der Kern ist jetzt ein Ideal in einem Hauptidealring, der wird also von irgendwas erzeugt.
Ja, ich sehe Ihre Gesichter.
Es ist so, wir wenden jetzt ganz viel Algebra 1 an. Ich persönlich finde das ganz toll. Ich freue mich immer, wenn man so verschiedene Gebiete irgendwie verknüpfen kann und sieht, wie die Resultate zusammenfließen. Der Kern von Sigma ist erstmal die Menge aller Polynome aus Kx mit der Eigenschaft, dass Sigma daraus das Nullelement macht, das Nullelement in L, das ist gleich wie S in K. Sigma macht, dass man A in Q einsetzt, also ist das die Menge aller Polynome, die A als Nullsteller haben. Und ich schreibe jetzt einfach nur dazu, weil ich ja noch keine Ahnung habe, wie groß das ist, dass das ein Hauptideal ist, weil Kx ein Hauptideal ist und dass es deswegen ein Polynom gibt, was das erzeugt. Und dann gucken wir uns die beiden Fälle an, je nachdem, was mit A los ist. Mit dem Homomorphiesatz von Ringe. Er ist Kx. Modulo Kern, also Modulo P mal Kx. Isomorph zum Bild, also zu L. Und das kann man jetzt in zwei Richtungen benutzen. Wenn da steht Isomorph, meine ich Isomorph als Ring erstmal. Aber, da kommt es jetzt schon, Isomorphie heißt ja, dass man Informationen hin und her schieben kann. Wenn ich also zum Beispiel weiß, dass M ein Körper ist, aus irgendeinem Grund, dann weiß ich, dass das ein Körper ist. Und umgekehrt. Ne? Ich kann dann gleich Informationen schieben. Aber erstmal machen wir uns den Platz. Und gleich kommen ganz viele Algebra 1-Zitate, bei denen ich die Nummer nicht weiß. Oder manchmal weiß ich es zufällig. Ansonsten sage ich einfach nur, das kam der Algebra 1 vor. Zum Thema Ringe normalerweise, Ringe, Ideale, sowas. Das können wir dann später alles nachgucken, wo das genau stand. Wenn wir wollen. Na gut. Denken wir kurz nach, was passiert, wenn A transzendent ist. Was können Sie mir über den Kern von Sigma sagen in dem Fall, wo A transzendent ist? Transzendent zu sein heißt ja, man ist nicht algebraisch. Was passiert da also? Ja. Genau, da ist nur das Nullpolynom drin. Denn wenn da noch ein anderes Polynom drin läge, hätten wir ja doch was, wovon A die Nullstelle ist, dann wäre A ja doch algebraisch. Aber ist es nicht. Und deswegen können wir direkt hinschreiben. Vielen Dank. Im ersten Fall. A ist transzendent. Über A. Das ist der erste Fall. Da wissen wir dann, dass der Kern nur aus dem Nullpolynom besteht. Und wie war das nochmal bei solchen Homomorphismen? Immer dann, wenn der Kontext sinnvoll ist, sind Homomorphismen injektiv. Genau dann, wenn der Kern nur aus dem neutralen Element besteht. Das heißt, Sigma ist injektiv und wir wissen jetzt, dass das Polynom x isomorph ist zu m. Wir haben uns doch klar gemacht, wie m aussieht.
Da oben steht, was für eine Menge m ist. Und da haben wir vorhin ganz viel geredet, es ist ein Intimitätsbereich mit mindestens zwei Elementen. Und m liegt im Körper L. Dann können wir innerhalb von L einen Quotientenkörper von m basteln. Das hatten wir schon. Also wenn man einen Ring hat, einen Intimitätsbereich mit mindestens zwei Elementen, der in einem Körper liegt, dann kann man nicht nur irgendwo auf der Welt einen Quotientenkörper dafür konstruieren, sondern sogar innerhalb dieses Körpers, in dem der Teilchen lebt. Einfach weil es ja in dem Körper alles gibt. Es gibt Inverse zu allem, was nicht Null ist und so weiter. Dann bastelt man halt da drin. Okay, dann nehmen wir uns also jetzt innerhalb von L einen Quotientenkörper zu M her. Ich gucke mal eben, ob ich dem einen Namen geben möchte. Das heißt, das ist so in L. Existiert ein Quotientenkörper zu m, weil m ein Intimitätsbereich ist und mindestens zwei Elemente hat und weil wir einen Satz haben, der Quotientenkörper liefert. Das war in der Algebra 1 und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Satz 4, 6 war. Zu k in runden Klammern x, denn wenn ich zwei als Ringe isomorphe Integritätsbereiche habe, die Quotientenkörper besitzen, dann finde ich isomorphe Quotientenkörper. Das war so eine Erweiterung von Satz 4,6. In Satz 4,6 standen ja mehrere Teile, die meisten haben wir gar nicht benutzt, wir haben eigentlich immer die Existenz benutzt, aber tatsächlich ist ja k in runden Klammern x, was ich vorhin erklärt habe, ein Quotientenkörper zu kx und der ist dann isomorph zu einem Quotientenkörper, zu jedem Quotientenkörper von jedem Ring, der zu Kx isomorph ist. Das heißt in dem Moment, nur das ist wieder das Konzept Isomorphie, das überträgt einfach alles. Und da existiert so ein Ding und der ist dann isomorph und zwar als Körper, das schreibe ich mal dazu, auch wenn es dasselbe ist, wie isomorph als Ring zu sein. Noch? Naja, irgendwie ist da jetzt ja noch so eine gefühlte Lücke. Wir haben jetzt also hier das K, dann haben wir M. Ja. Ja, K liegt auf jeden Fall in M drin. Denn ich kann ja, indem ich einfach nur so Koeffizienten nehme und A hoch 0 dazu schreibe, alles aus K darstellen, das heißt, es kommt von den konstanten Polynomen her. Ich habe also jetzt k liegt in m dass das Bild von Sigma, das liegt irgendwie L drin und dazwischen möglicherweise, das ist jetzt nicht so klar, liegt noch so ein Prozentenkörper von M. So. Ich behaupte, dass diese Lücke hier in Wirklichkeit nicht da ist. Ich behaupte, dass L schon ein Prozentenkörper für M ist. Und dazu müssen wir jetzt nochmal überlegen, was L eigentlich war. L war ja K adjungiert A. Das heißt, es ist ein möglichst kleiner Körper, der K enthält und das Element A. Ja, ich behaupte, dass das ein Prozentenkörper von M ist, denn wenn wir uns M angucken, dann liegt in M ja der Körper K drin und das Element A. Das heißt also, ein Körper, der möglichst klein ist und der K und A enthält, muss einen Prozentenkörper von M enthalten. Und deswegen sind die in Wirklichkeit schon gleich. Also man kann ja so umgekehrt argumentieren, so ein Prozentenkörper von M, der enthält ja K, A und all diese Möglichkeiten, wie man Prozenten bilden kann von Elementen aus M, jedenfalls wenn das, was ich invertiere, nicht null ist. Und dann kommt man genau bei einem Körper raus, der ist möglichst klein, enthält K und A. Deswegen hat man diese Lücke in Wirklichkeit nicht. Der ist isomorph dazu. Schreibe ich das jetzt hin nach Definition von solchen einfachen Erweiterungen. Nach Definition von K adjungiert A, was ja das gleiche ist wie L, folgt sogar, dass L ein Prozentenkörper von M ist. Und damit ist dann L selbst isomorph als Körper zu K in unten Klammern X. Denn davor haben wir uns klar gemacht, dass ein Prozentenkörper von M ist. Und daher ist L als Körper isomorph zu K in Klammern X. Und man könnte auch einen Isomorphismus wirklich hinschreiben. Dazu muss man sich überlegen, wie die Elemente in L aussehen. Und dann kann man so eine direkte Korrespondenz sehen. Das heißt, auf der einen Seite hat man Ausdrücke, die irgendwie aus Elementen von K gebastelt sind, Potenzen von A, gegebenenfalls irgendwelchen Inversen. Und das lässt sich immer mit solchen Polynomen ausdrücken, bei denen man sich dann vorstellt, dass man A da einsetzt. Das heißt, so würde man einen konkreten Isomorphismus basteln, wenn man das möchte. Das war der erste Fall. Ich gucke mal, ob wir da noch mehr behauptet haben. Ist A transzendent, so ist L zu einem Prozentenkörper, H x, das Polynom ist isomorph. Genau, haben wir gerade besprochen. Der Erweiterungsgrad ist unendlich. Ja, warum ist das so? Das habe ich noch nicht begründet. Wenn der Erweiterungsgrad endlich wäre, dann könnten wir den Satz von vorher benutzen. Endliche Erweiterungen sind algebraisch. Dann wäre unser kleines a also doch algebraisch, aber das ist es nicht.
Aufsatz.
Ist, das ist egal, das bedeutet das Gleiche. Das war der erste Fall. Dann gucken wir uns jetzt den algebraischen Fall an. Ganz viele Zutaten haben wir schon, wir müssen eigentlich nur noch ein bisschen genauer hingucken und uns noch ein bisschen mehr an Algebra 1 erinnern, speziell Kapitel 3, glaube ich, mit Idealen und Faktoring und sowas. Aber da sammle ich die ein, das puzzeln wir zusammen und dann werden alle Informationen, die da stehen, einfach so rauskommen. Ist irgendwas nicht klar oder können Sie irgendwas nicht gut lesen? Ja.
Was ist jetzt mit K in Klammern X gemeint?
Achso, das haben wir ganz am Anfang schon besprochen. Das ist ein Prozentenkörper für den Polynomring K in eckigen Klammern X. Das heißt, da nehme ich Polynome und dann darf ich abstrakt Inverse bilden, indem ich halt auch negative Potenzen von X zulasse. Und außer bei Nullpolynomen kann ich das immer machen und auf die Art und Weise schließe ich das quasi ab und bastle einen Körper, der den Polynomring enthält. Und es gibt so eine kanonische Art, wie man das machen kann. Das ist so, als wenn ich von Z zu Q gehe. So kann ich auch von, so könnte ich ja mir vorstellen, bin ich von Zx zu Qx gekommen. Nur, dass ich jetzt halt nicht nur bei den Koeffizienten auch Inverse zulasse, sondern eben auch bei Potenzen.
Okay.
Und dann lande ich bei einem Körper. Das ist dann gemeint. Möchte jemand, dass ich das anschreibe an die Tafel? Dass ich noch irgendwas dazu. Ich mache dann auch hier so ein Kästchen. Inverse bilden und dann zu verknüpfen. Und dann kriege ich alles.
Deine Marge fallen. Wir haben vorhin schon gesehen, wenn A transzendent ist, dann besteht der Kern von Sigma nur aus dem Nullpolynom. Wenn A algebraisch ist, dann ist es gerade nicht der Fall. Da muss es ja ein Polynom geben, was nicht das Nullpolynom ist in Kx, was A als Nullstelle hat. Und all diese Polynome, die A als Nullstelle haben, die bilden ja genau den Kern. Das heißt, dass der jetzt nicht nur aus dem Nullpolynom besteht. Wir haben schon geklärt, dass der Kern ein Ideal bildet, das ist ein Hauptideal. Also haben wir hier so ein erzeugendes Polynom P. Das schnappe ich mir jetzt. Und dieses erzeugende Polynom P ist jetzt nicht das Nullpolynom, denn ansonsten wäre ja das ganze Ideal das Nullpolynom. Ich möchte jetzt zeigen, dass wenn man das P einfach nur geschickt wählt, dass man dann schon so ein P hat, wie wir uns das wünschen. Im Satz steht ja, dass es ein Polynom gibt, P, mit möglichst kleinem Grad, das normiert ist und mit all diesen Eigenschaften auch noch eindeutig bestimmt wird. Da kommen wir gleich zu. Aber erstmal möchte ich nur klären, dass es so ein Polynom gibt, was normiert ist. Naja, wenn ich hier so ein erzeugtes Polynom habe, dann kann ich das immer direkt, Gesundheit, dann kann ich das immer direkt normieren, denn ich arbeite ja über einen Körper. Sprich, ich kann einfach den Leitkoeffizienten nehmen, der wird nicht 0 sein, das Polynom ist ja nicht das Nullpolynom, und dann habe ich da im Körper ein multiplikatives Inverses, mit dem multipliziere ich, und dann kriege ich ein normiertes Polynom P, was aber das gleiche Ideal erzeugt. Das ist wichtig. Wir können hier normiert werden. Wenn ich ein Ideal habe, jetzt müssen wir nochmal kurz Idealtheorie machen. Wir sind also jetzt in unserem Hauptideal, Kx, haben da ein Ideal. Wie verschieden können Erzeuger für das gleiche Hauptideal sein? Ich habe also jetzt mein P, jetzt habe ich noch ein zweites Polynom, P2, und die beiden erzeugen das gleiche Hauptideal. Wie können die sich unterscheiden? Wir sogar ein Resultat zu. Man kann tatsächlich genau sagen, was es für Elemente sind, wenn die das gleiche Hauptideal erzeugen, wie die zueinander stehen. Da kann man eins meiner Lieblingsresultate verwenden oder zu Fuß argumentieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich auch nah rantasten. Kann es zum Beispiel sein, dass diese beiden Polynome, die das gleiche Ideal erzeugen, unterschiedlichen Grad haben? Kann sowas sein. Wie können wir sich unterscheiden? Ja.
Ich würde sagen, das ist auf Einheiten assoziiert oder so.
Genau, gute Intuition. Das Resultat war folgendes. Zwei Elemente erzeugen das gleiche Hauptideal in einem Ring, der halt geeignet gut ist, ausreichend gut, wenn sie assoziiert sind zueinander, beziehungsweise wenn sie sich gegenseitig teilen, was dasselbe ist. Das heißt also, dass wenn ich jetzt zwei solche Polynome habe, P und P2, die das gleiche Ideal erzeugen, dass die dann höchstens sich um eine Einheit unterscheiden können, heißt bei uns um ein Körperelement, was nicht Null ist. Denn in einem Körper sind ja alle Elemente außer Null Einheiten. Stimmt. Das sind auch genau die Einheiten unseres Polynomrings. So war das alles. Das brauchen wir jetzt gerade alles. Insbesondere kann der Grad sich nicht unterscheiden. Das heißt, dass in dem Moment, wo P normiert ist, wo ich also jetzt nicht mehr mit Einheiten verknüpfen darf, das eindeutig bestimmt ist und der Grad ist so klein wie möglich, denn als erzeugendes Polynom könnte ich jetzt höchstens noch einen größeren Grad kriegen und beziehungsweise alle Polynome, die A als Nullstelle haben, sind im Polynomring Vielfache von P und die Gradformel sagt, dass bei Vielfachen der Grad höchstens größer werden kann, aber niemals kleiner. Es sei denn, man ist das Nullpolynom. Aber okay. Wer braucht das Argument nochmal,
warum der Grad von P jetzt so klein wie möglich ist?
Zu wem soll ich das nochmal erklären?
Ja, okay. Nehmen wir an, wir könnten jetzt noch ein Polynom P finden, was auch nicht das Nullpolynom ist und A als Nullstelle hat und kleiner im Grad als P. Das müsste ich dann ja in dem Ideal finden, im Kern von Sigma, weil da alle Polynome drin liegen, die A als Nullstelle haben. Das heißt, es müsste ein Vielfaches von diesem P sein. Aber bei Vielfachen von Polynomen wächst der Grad, der, oder bleibt gleich, aber er kann niemals kleiner werden, jedenfalls wenn es nicht das Nullpolynom ist. Und das heißt, dass unter diesen Polynomen, außer dem Nullpolynom, der Grad von P minimal ist. Damit haben wir jetzt schon ganz viel gezeigt, was da im Satz steht. Ich gucke nochmal, was da alles so steht. Es gibt so ein eindeutig bestimmtes normiertes Polynom, haben wir gefunden, das ist unser P, das A als Nullstelle hat, bla bla bla, jawohl. Die Irreduzibilität werden wir uns gleich überlegen. Der Erweiterungsgrad ist der Grad des Polynoms, das müssen wir uns auch gleich überlegen. Und L ist isomorph zu irgendwas. Gut, das heißt, da haben wir noch ein bisschen was Technisches zu tun. Die Irreduzibilität von P kann man sich im Prinzip zu Fuß überlegen. Hier ist das Argument, wie es ginge. Wir machen das gleich anders. Aber man könnte sich das zu Fuß überlegen, indem man nämlich sagt, P ist nicht das Nullpolynom, das ist klar, es ist auch keine Einheit. Denn ansonsten wäre ja das erzeugte Ideal der ganze Ring, aber es gibt im Kx Polynome, die A nicht als Nullstelle haben, zum Beispiel alle Konstanten, die nicht Null sind. Also kann es nicht der ganze Ring sein, also ist P weder Null noch eine Einheit. So, dann gucken wir uns Teiler von P an. Naja, wenn man das P interessant als Produkt von Polynomen schreiben könnte, dann würde man durch Einsetzen von A feststellen, dass dann einer dieser Faktoren A als Nullstelle haben müsste. Aber dann hätte der kleineren Grad, und das geht nicht, denn P hat ja schon so einen kleinen Grad wie möglich. So, Argument 1, warum P irreduzibel ist. Hier kommt Argument 2. Ich glaube, ich möchte es anders machen. Und zwar möchte ich gerne argumentieren, dass hier unten haben wir es stehen. Das stimmt ja überall. Wir haben ja hier am Anfang allgemein argumentiert. Der Homomorphiesatz sagt, dass Kx modulo P mal Kx isomorph ist zum Ring M, zu diesem Teilring von L, der ein Integritätsbereich ist. Wenn ein Ideal so ist, dass der Faktoring ein Integritätsbereich ist, dann ist dieses Ideal primär. Und es ist nicht das Nullideal und auch nicht der ganze Ring. Und dann sagt unsere Idealtheorie, wir sind ja hier in einem Hauptidealring, dass dann das erzeugende Element irreduzibel ist. Teilen heißt umfassen. Also ist es irreduzibel. Und dann wissen wir noch mehr, dann ist das Ideal nämlich sogar maximal. Der Faktoring ist ein Körper und deswegen ist er mein Körper. Jetzt sind wir einen großen Schritt weiter. Zu M, also ist jetzt M selber schon ein Körper und der enthält offensichtlich K und A, also ist jetzt L schon das gleiche wie M. Dann ist das so ein maximales Ideal, das ist ein Körper. Also ist Erweiterungsgrad ablesen, denn wenn wir uns M angucken, dann können wir den Erweiterungsgrad sehen. Würde ich sagen, ne? Hier sieht man ja, wie man Elemente von M bastelt. Man nimmt halt Potenzen von A, kombiniert die mit irgendwas, bildet Summen. Und wann hört das auf? Wann kommt nichts Neues mehr? Na, wenn ich eine Menge gefunden habe, die linear abhängig wird. Das ist aber gegeben durch den Grad unseres Polynoms P. Denn P war doch gerade so ein Polynom, das 0 ergibt, wenn ich A einsetze. Das heißt, da kriege ich doch genauso eine lineare Kombination mit Koeffizienten, die nicht alle 0 sind. Aber ich habe da Potenzen von A, bei denen in dieser Kombination 0 rauskommt. Das heißt, das Minimalpolynom sagt mir genau, dieses Polynom P, sagt mir genau, welche Potenzen von A ich nehmen muss und wo ich aufhören muss, damit ich noch eine linear unabhängige Menge bekomme. Und das ist dann genau eine mögliche Basis für meinen großen Körper über den kleinen. Und die Anzahl der Elemente ist der Grad von P. Deswegen ist das der Erweiterungsgrad. In dieser Reihenfolge sieht man auch alles wirklich. Ne? Denn wenn man einmal hat, dass L gleich M ist, dann kann man an dieser Darstellung sehen, was der Erweiterungsgrad ist. Und jetzt gucke ich nochmal, ob wir jetzt alles haben. Existenz des Minimalpolynoms, das nenne ich jetzt schon immer so, das kriegt den Namen offiziell erst gleich, aber das ist das jetzt schon. Irreduzibilität haben wir geklärt, Erweiterungsgrad haben wir geklärt und dass L isomorph ist zu dem hier, das habe ich hier auch irgendwo stehen, das ist ein Körper, also ist M ein Körper und die Isomorphie steht hier unten. Und wenn M gleich L ist, dann haben wir alles. Also ein bisschen puzzeln, aber es steht alles da. Ich lasse ihn jetzt mal kurz verdauen und wir atmen einmal durch. Das heißt viel, das ist auch ein Satz, den ich gar nicht immer in der Algebra beweise, sondern manchmal zeige ich ihn nur und erkläre die Idee und dann greifen wir das später in der Galois-Theorie nochmal auf. Aber da wir jetzt Zeit haben und ich dann noch ein bisschen mehr machen und auch noch ein bisschen mehr motivieren kann, was da so weiter passiert, dachte ich, dann lohnt es sich auch, den ausführlich zu besprechen, zumal es so schön ist, wenn man nochmal ein bisschen Theorie aus der Algebra 1 damit reinbringen kann, mit dem Binomring und den Idealen und so. Dann erinnern wir uns nochmal, was da los war. Oder auch nicht, was okay ist. Wir können uns später wieder erinnern. Alles klar. Wo sind wir denn da jetzt? Wir haben jetzt diesen wunderbaren, ausführlichen Satz. Dann können wir jetzt diesem tollen Polynom, das wir da gefunden haben, einen Namen geben. Und ich möchte nochmal daran erinnern, wie wir das gefunden haben. Immer dann, wenn wir im großen Körper ein algebraisches Element sehen, dann können wir die Menge aller Polynome betrachten in Kx, von denen dieses Element eine Nullstelle ist. Die werden dann ideal bilden, denn die sind ja der Kern von diesem Einsatzhomomorphismus. Und da wir bei einem Körper arbeiten und der Ring dann ein Hauptidealring ist, finden wir für dieses Ideal ein erzeugendes Polynom. Und das ist unser Gewinner. Das müssen wir nur noch normieren und dann haben wir unser Minimalpolynom. Das heißt, wir haben eine ganz konkrete Bastelvorschrift, wie man es findet. Und es ist auch klar, dass es immer gibt. Wir haben gesehen, es ist immer irreduzibel. Und es ist offensichtlich ein wichtiges Polynom. Und zwar eins, das irgendwie so rangeheftet ist an dieses algebraische Element, mit dem wir angefangen haben. Immer dann, wenn ich eine Körpererweiterung habe und dann oben aus dem großen Körper ein algebraisches Element mir schnappe, dann gehört zu diesem Element so ein besonders wichtiges Polynom. So wie dieses P, das wir gerade belastet haben. Deshalb heißt es Minimalpolynom zu dem Element A über dem Körper K. Und so wie die Notation hier ist, nenne ich das dann mal liebevoll Minka, einfach weil der kleine Körper ja K heißt und das kleine Element A, mit dem ich das erkläre, heißt, oder das algebraische Element heißt meistens A. Und so kommt man dann auf Minka. Min für Minimalpolynom, K für den Grundkörper K, der ist natürlich wichtig, und A für das kleine Element, in das es geht. Wenn dann der Grundkörper sich ändert, ändert sich möglicherweise das Polynom, könnte sein, dann wird aus Minka vielleicht Minla oder so. Aber alles an der Notation ist wichtig. Min für Minimalpolynom, K für den Körper, aus dem die Koeffizienten kommen und das kleine A, ja natürlich, das ist ja der Star der Show, das ist ja das algebraische Element, um das es geht. Transzendente Elemente haben kein Minimalpolynom von Natur aus. Schauen wir weiter. Wir können vorher, ja?
Also, vielleicht ist es ein bisschen spät, um die Frage zu stellen, aber kennen Sie vielleicht L, also L-Modul K?
L über K.
L über K als Menge schreibe, nicht
Nee, es ist keine Menge. L über K ist eine Abkürzung für die Situation. K ist ein Körper, L ist ein Körper und K ist ein Teilkörper von L. Das ist keine Menge.
Also ich verstehe diese Situation, aber was bedeutet das am Ende?
Es ist eine Schreibweise für die Situation. Es ist keine Menge. Es ist wirklich nur eine Abkürzung. Also wenn ich sage, sei L über K eine Körpererweiterung mit der Schreibweise, mit dem Schrägstrich, dann ist das eine Abkürzung für seien K und L Körper und sei K ein Teilkörper von L. Das heißt, ich kürze einfach nur ein bisschen ab und verwende dafür diese Notation. Das ist so ähnlich wie beim Legendre-Symbol. Das Legendre-Symbol ist ja auch keine Menge oder irgendwas, sondern ein Symbol, das verschiedene Werte annehmen kann und das ist eine Abkürzung, also je nachdem, welchen Wert das annimmt, ist das eine Abkürzung für eine längere Aussage.
Also es sagt uns nur, dass K ein, Teilkörper von L ist.
Genau, nichts anderes. L und K sind Körper, K ist ein Teilkörper von L. Und es hat sich einfach historisch so ergeben, dass man da von Körpererweiterungen spricht und dass man auch irgendwie Notation hat, die kurz zusammenfasst, was los ist, damit man nicht jedes Mal all diese ganzen Sachen hinschreiben muss. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir hatten, als wir Beispiele gesprochen haben für transzendente und algebraische Elemente, da hatten wir ein paar, also sowas wie dritte Wurzel 2 und fünfte Wurzel 3 und i und lauter so Gedöns. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, dass ich Sie dann nach Polynomen gefragt habe, mit denen man sehen kann, dass das algebraische Elemente sind. Und häufig waren das dann auch schon die Minimalpolynome, die Sie mir gesagt haben. Ganz oft waren das Polynome, bei denen man sofort sehen konnte, dass die irreduzibel sind und das reicht. Wenn ich ein irreduzibles Polynom finde, das mein gegebenes Element als Nullstelle hat, dann muss es das Minimalpolynom sein. Überlegen Sie, ob Ihnen das klar ist. Wenn nicht, fragen Sie mich später. Aber ganz oft passiert das mit Studis, dass die mir dann automatisch schon die Minimalpolynome sagen und gar keine komplizierteren Polynome. Deswegen mache ich jetzt auch keine extra Beispiele. Aber wenn Sie möchten, können wir das natürlich noch ergänzen. Was brauchen Sie, bevor wir weitermachen? Erstmal okay? Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Dann kommt der nächste Satz. Der nächste Satz beantwortet ein paar unserer Fragen gleichzeitig. Und wir nähern uns dem Ende dieses Kapitels. Ich mache jetzt also noch so ein bisschen Kram, der irgendwie einfach ist und wo man ein bisschen üben kann, mit den Konzepten umzugehen. Denn was ich mir wünsche, ist, dass Sie am Ende aus dieser Vorlesung rausgehen und das Gefühl haben, ja, ich habe eine Idee davon, was eine Körpererweiterung ist. Ich habe eine Idee von den wichtigen Begriffen und ich kenne so ein paar Resultate. Und was viel wichtiger ist, und das mache ich dann nächste Woche, ich verstehe, warum man sich damit beschäftigt. Da werden wir nächste Woche ein bisschen drauf gucken. Woher kommt das? Warum schaut man sich das an? Ich habe es ein bisschen motiviert mit Nullstellen von Polynomen, aber das war noch nicht genug. Da werde ich nächste Woche auf jeden Fall noch was nachlegen. Man kann das aber besser einordnen und man kann sich besser vorstellen, wie die Theorie sich weiterentwickelt, wenn man beides gesehen hat. Ein bisschen Motivation und auch schon erste Resultate und Argumente. Ich mal ein bisschen. Über die wir gerade gesprochen haben, sei L über K eine Körpererweiterung, man spricht es L über K und da drin stecken jetzt die ganzen Informationen, die ich gerade wiederholt habe, die wir da abkürzen. Und jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen genauer fassen. Das soll nämlich eine Erweiterung sein, die so entsteht, dass man einfach sich ein paar Elemente aus dem großen Körper schnappt und die an den kleinen ranaddiert und das ist es dann. Und das ist eine typische Situation in den Anwendungen, die man hat. Häufig entsteht sowas nämlich, weil man irgendwelche interessanten Polynome hat und die Nullstellen davon und die liegen aber nicht in dem kleinen Körper, bei dem man arbeitet, zum Beispiel Q. Also adjungiert man die ran, dann kriegt man irgendeinen interessanten, etwas größeren Körper und den guckt man sich an. Das ist die klassische Situation, wo das herkommt, was wir gerade besprechen. L ist also jetzt der große Körper, K adjungiert A1 bis AN. Und hier sind drei Aussagen, die gleichwertig sind. Es ist nämlich egal, ob wir sagen, dass die Elemente A1 bis AN alle einzeln algebraisch sind über K, oder ob wir sagen, dass die Erweiterung insgesamt eine endliche Erweiterung ist, oder ob wir sagen, dass die gesamte Erweiterung algebraisch ist. Und ja gut, aus endlich folgt algebraisch, das wissen wir, das ist quasi geschenkt. Wenn die ganze Erweiterung algebraisch ist, dann sind auch die einzelnen Elemente algebraisch. Das heißt, ein paar Inklusionen, die da stehen, die sind irgendwie klar aus dem, was wir schon wissen. Aber überraschend ist vielleicht, dass es genügt, von den einzelnen Elementen A1 bis AN zu wissen, dass die einzeln algebraisch sind, um zu wissen, dass alles, was ich daraus basteln kann, algebraisch ist. Und das beantwortet nämlich unsere Frage, wie das funktioniert mit Summen und Produkten und sowas von algebraischen Elementen. Da drin steckt, dass die auch immer algebraisch sind, ohne dass wir Polynome suchen müssen. Wir sehen also jetzt auch ein bisschen, wo die interessante Beweisrichtung ist. Und ganz viel anderes können wir geschenkt. Na gut. Ich würde ja sagen, ja, doch. Wir machen mal aus A folgt B, schön ausführlich und gründlich und in Ruhe, denn den Rest können wir mit Zitaten erledigen. Dann haben wir da genug Zeit und Sie können alle Fragen stellen. Beweis, Satz, Gesetz. Wir beginnen mit dass man sich klar macht, dass man nicht behauptet, dass das gilt, was da steht, sondern dass da eine Gleichwertigkeit zwischen den Aussagen gilt. Das heißt, wenn eine von den Aussagen richtig ist, dann sind alle richtig. Es gilt also A. Das heißt, dass diese Elemente A1 bis AN, die wir da haben, jetzt mit der Voraussetzung, die in A steht, algebraisch oder K sind. Und ich möchte B zeigen und möchte argumentieren mit Induktion nach N, also nach der Anzahl der Elemente, die wir addieren an K, um den großen Körper L zu bekommen. Einverstanden? Induktion über N, und N ist jetzt mindestens einzeln, ansonsten passiert da ja gar nichts. Ne? Da steht N aus N, das heißt, mindestens ein Element addieren wir da auch ran. Und dann können wir uns in den Fall n gleich 1 mal angucken. Dann ist nämlich L einfach nur K addiert A1. Und nach der Voraussetzung, die in A steht, ist das Element A1 algebraisch über K. Wir haben also genau den Fall, den wir in Satz von 5 besprochen haben. Wir haben eine Körpererweiterung, bei der der große Körper aus dem kleinen entsteht durch Adjunktion eines einzelnen Elements. Und dieses einzelne Element ist algebraisch. Genau das haben wir. Und dann steht in Satz 5, dass dann der Erweiterungsgrad endlich ist, und zwar ist es der Grad des Minimalpolynoms. So, wir finden ein Minimalpolynom, wir müssen nicht wissen, wie es aussieht, wir wissen, es ist ein Polynom, es hat irgendeinen endlichen Grad, und dieser Grad ist gleichzeitig der Erweiterungsgrad, also ist der endlich, und das ist das, was in B steht. Fertig. Dann sagt jetzt unsere Induktionsvoraussetzung, dass die Richtung aus A folgt B stimmen soll für alle Erweiterungen, bei denen wir höchstens n-1 algebraische Elemente addieren. Ja, Frage.
Wenn man dann n4 A's hat,
ja,
dann ist dann das Polynom von Grad n getroffen, so dann alle, müssen dann die A1 bis A1 als Nullstelle von dem Polynom sein?
Nee. Jedes Element hat immer sein eigenes Minimalpolynom. Und das ist nämlich auch interessant. Danke, ich nehme das als Ausrede, um kurz abzuschweifen.
Denn eine interessante Frage ist jetzt ja, ob man dann den Erweiterungsgrad von der ganz großen Erweiterung, wo man A1 bis AN adjungiert, irgendwie ausrechnen kann mit dem Gradsatz über die ganzen Zwischenstufen, wo man immer die Elemente so nacheinander adjungiert. Aber es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Denn man hat zwar Minimalpolynome für die ganzen Leute über den Grundkörper, aber wenn man die Erweiterungsgrade zwischendurch ausrechnen will, dann steigt man ja auch beim Grundkörper immer eine Stufe weiter hoch und dann muss man quasi immer neue Minimalpolynome ausrechnen, nämlich über diesen Körpern, die durch die Erweiterung der vorherigen entstanden sind. Da wird es richtig interessant. Das ist so, als wenn ich... Darf ich kurz ein Beispiel machen? Darf ich kurz abschweifen? Also sagen wir nehmen Q und wir adjungieren erst Q zu 2 und dann U. Und wir wollen den Erweiterungsgrad ausrechnen. Dann könnte man jetzt ja denken, naja, Wurzel 2, Minimalpolynom x² minus 2, Grad 2, Erweiterungsgrad 2, fertig. I, Minimalpolynom x² plus 1, Grad 2, fertig. Erweiterungsgrad insgesamt 4. Klingt erstmal glaubwürdig. Die Sache ist aber die, wenn ich das wirklich machen will mit dem Gradsatz, muss ich mich entscheiden und irgendwas zuerst adjungieren und muss mir überlegen, was das Minimalpolynom ist über diesen neuen Körper. Und manchmal ist dasselbe wie über den Grundkörper, aber halt nicht immer. Und deswegen muss man da ein bisschen genauer hin. So ist das. Gut, diese kurze Abschweifung sollte nochmal Nebenkontext liefern zu der Frage. Also wenn ich mehrere Elemente adjugiere, dann suche ich zu jedem immer einzelnen Minimalpolynomen. Es geht nicht um Gemeinsamkeit. Die Situation gibt es, das sind dann Spezialfälle. Hier haben wir das nicht. Danke für die Frage. Danke dafür, dass ich Entschuldigung hatte, über diese Situation zu sprechen. Wir sind bei der Nichtungsvoraussetzung. Einverstanden dann, also A1 bis AN. Und wir gehen davon aus, dass wir über die Erweiterung, die wir haben, wo wir A1 bis hin zu AN minus 1 adjungieren, alles wissen. Sei alles richtig für Erweiterungen mit N minus 1. Elementen, das ist jetzt meine Induktionsvoraussetzung und n ist jetzt mindestens 2. Ja gut, und jetzt argumentieren wir halt irgendwie los. Wir wissen also jetzt per Induktion, dass wenn wir die Erweiterung bilden, bei der wir a1 bis an-1 adjugieren und an weglassen, dass wir dann lauter algebraische Elemente haben, das ist 1 weniger, also ist das eine Erweiterung mit endlichem Erweiterungsgrad. Und vielleicht sehen Sie jetzt schon, wie es weitergeht. Denn es fehlt ja nur noch 1. Und wie 1 geht, haben wir gerade gesehen. Stimmt's? 1 können wir. Bei A, der Körper, den wir bekommen, wenn wir an K die Elemente A1 bis A1-1 adjungieren, per Induktion, ist dann der Erweiterungsgrad von A über K endlich, weil wir 1 weniger haben. Und die Leute waren vorher algebraisch, die sind jetzt natürlich immer noch algebraisch. Da hat sich nichts verändert. Und jetzt gucken wir weiter. Wie ist es denn? Ich habe also jetzt K, dann habe ich hier A, wo ich jetzt die Leute A1 bis AN-1 adjungiert habe. Was fehlt denn jetzt noch, um bei L anzukommen? Was muss ich jetzt noch machen? Ja, Sie dürfen gerne laut mit mir reden. Ja.
Aber muss doch AN adjugieren.
Richtig, da fehlt noch das letzte Element. Das heißt, L ist jetzt in dieser Notation groß A adjugiert klein AN. Und der Gradsatz sagt, dass der Erweiterungsgrad von L über K dasselbe ist wie der von A über K, der ist immerhin schon mal endlich, multipliziert mit dem von L über A. Das heißt, wenn der jetzt auch noch endlich ist, sind wir fertig. Weiter ist L das gleiche wie A adjungiert AN. Vielen Dank, das war hier genau der entscheidende Hinweis. Und mit dem Gradsatz, dessen Nummer ich vergessen habe, ich glaube es war 5,2 oder 5,3, mit dem Gradsatz ist der Erweiterungsgrad von L über K das gleiche wie das Produkt der Erweiterungsgrade. Das heißt, wir müssen nur zeigen, dass das obere Stückchen auch noch endlich ist. Wir zeigen also L über A
Gut, wie machen wir das? Naja,
L entsteht aus A durch Adjunktion eines einzelnen Elements. Vorsicht, AN ist algebraisch über K. Die Situation, die wir hier haben, ist aber eine mit L und mit dem Körper A. Das ist jetzt auf einmal nicht mehr derselbe, jedenfalls vielleicht nicht mehr derselbe. Das heißt, um zu gucken, ob wir genauso argumentieren können wie vorher, müssen wir uns einmal kurz überlegen, ob das AN denn jetzt auch über dem A algebraisch ist. Also nach Voraussetzung ist AN algebraisch statt K. Es gibt also in Kx ein Polynom, was nicht das Nullpolynom ist, und AN als Nullstelle. Die Koeffizienten von diesem Polynom, was wir da finden, liegen in K. K ist ein Teilkörper von A, also liegen die Koeffizienten auch in A. Also finden wir in Ax ein Polynom, was nicht das Nullpolynom ist und A als Nullstelle hat. In anderen Worten, und wir haben gerade nebenbei was bewiesen, wenn man algebraisch über irgendeinem Körper ist, dann ist man auch über jedem Körper, der so dazwischen liegt, algebraisch. So wie es dann ist.
Wäre sonst irgendwie unintuitiv. Aber man muss vorsichtig sein mit solchen Eigenschaften. Es vererbt sich nicht immer alles so, wie man denkt. Nach Voraussetzung ist AN algebraisch über K. Also existiert ein Polynom. Ich mache es hier wirklich mal ausführlich, weil wir Zeit haben und weil wir das Argument zum ersten Mal machen. Also existiert ein Polynom, nennen wir es mal Q, aus Kx. Q nicht das Nullpolynom, mit der Eigenschaft Q von A n gleich 0. Naja, aus der Tatsache, dass K ein Teilkörper von A ist, ich schreibe jetzt Teilmenge, weil das reicht. Daraus folgt nämlich, dass der Polynomring Kx ein Teilring des Polynomrings Ax ist. Daher ist Q in Ax und An ist auch algebraisch in A. Na, jetzt sind wir im Spiel. Jetzt kommt Satz 5, aber angewandt auf den großen Körper L und den kleinen Körper A anstelle von K. Wieder mit Satz 5 ist dann der Erweiterungsgrad von L über A der Grad des Minimalpolynoms von AN, diesmal über A. Und dass es so ein Minimalpolynom gibt, haben wir uns gerade überlegt, denn AN ist ja über A algebraisch und dann gibt es ein Minimalpolynom. Das heißt, dass wir ja auch einen endlichen Erweiterungsgrad haben, so wie gewünscht. Das Produkt dieser Erweiterungsgrade gibt den großen und der ist jetzt endlich. Und das war die Richtung aus A von B. Und hier unten ist noch eine halbe Zeile Platz und die reicht auch. Denn aus B folgt C, kriegen wir geschenkt. Satz 5.4. Endliche Erweiterungen sind algebraisch. Und aus C folgt A, kriegen wir auch geschenkt. Denn wenn die ganze Erweiterung algebraisch ist, dann sind nach Definition alle Elemente aus L algebraisch K und A1 bis A1 liegen da drin. Also, das heißt, wir haben ja alles richtig gemacht. Wir haben die eine Richtung, um die es wirklich ging, jetzt ausführlich bewiesen und den Rest kriegen wir einfach so. Nehmen Sie sich ruhig einen Moment, um einmal zu gucken. Ist das so okay? Wo fehlt Ihnen was? da sehe ich gerade nichts. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir werden uns, das machen wir aber alles nächste Woche, wir haben so viel Zeit, wir werden ganz in Ruhe nächste Woche gucken, was daraus folgt, sofort. Nämlich, dass wir da einen interessanten Körper innerhalb von C finden, vom Körper der komplexen Zahlen, der Q enthält. Und das ist der Körper aller komplexen Zahlen, die algebraisch sind über Q. Dass die einen Körper bilden, können wir jetzt ganz leicht ableiten aus dem, was wir wissen, müssen wir nicht irgendwie nachrechnen mit irgendeinem Teilkörperkriterium oder so. Sondern das bekommen wir einfach. Darüber sprechen wir nächstes Mal. Und dann möchte ich anfangen zu motivieren, wie es da weitergeht. Also was man jetzt noch sich so überlegen kann zum Thema Körperweitung und vor allem, warum man das möchte. Das heißt, da werde ich einmal erzählen, woher das historisch kommt und was für Fragen man dann beantworten kann. Stichwort Nullstellen von Polynomen und sowas alles. Da ist dann auch die Verknüpfung zur Gruppentheorie, denn die wurde da quasi geboren, als es darum ging, diese Fragen zu beantworten. Das alles kommt nächstes Mal. Dann werde ich noch mal ein bisschen mit Ihnen kurz den Stoff Revue passieren lassen, damit wir schauen können, was kann man denn da in der Prüfung überhaupt zu fragen? So, was sind denn da eigentlich naheliegende Themen, über die man sprechen kann? Und gucken, was Sie dafür Fragen haben. Das ist so der Plan fürs nächste Mal. Und das ist dann eigentlich jetzt ein guter Moment. Dann haben wir eine etwas längere Pause vor dem Workshop. Nachher, da sehe ich ja hoffentlich einige von Ihnen. Würde ich sagen, bis dann, oder? Bis dann.